Wir hatten in der letzten Stunde versucht, wenigstens den Umriss und die Verschiebung zu kennzeichnen, die im Gefolge der sogenannten ptolemäischen, der kopernikanischen Wende der kantischen Philosophie eingetreten ist und die vor allem in dem Umbruch in dem Fundierungsverhältnis stattgefunden hat, das in der Tradition gegeben war, durch die Grundwissenschaft der Metaphysik, auf der aufbauen sollte, das wahre religiöse Erkennen und Verstehen des wirklichen und des wesentlichen Seins der Gottheit, um dann aus diesem Verständnis und Erkennen der Gottheit auch die verbindlichen Richtlinien und Normen des Verhaltens zu ermitteln, sodass als Begründungszusammenhang es sich ergab, die übernatürliche Erkenntnis metaphysischer Art, die religiöse Wahrnehmung und Einstellung auf die Gottheit und das rechte moralische Handeln gemäß der Erkenntnis des gottheitlichen Absoluten. Bei Kant der Umbruch in dem Sinne, dass die Religion als Metaphysik frei und unabhängig von allem Wissen und Wissensansprüchen herausgestellt wird, womit nicht nur das erste Glied des Begründungszusammenhangs abbricht, sondern zugleich auch in ein problematisches Verhältnis gerät, der Zusammenhang von Religion und Moral, jedenfalls in dem Sinne, dass nicht mehr umstandslos die Religion als Voraussetzung und Bedingung der Moralität reklamiert werden kann, sondern Kant ist derjenige, der die Autonomie der Moral auf der Grundlage der Autonomie des Willens herausstellt und unter der Voraussetzung des Primats der praktischen Vernunft diese Dimension der Moralität so meint fundieren und darlegen zu können, dass auf ihr aufruhend und aufbauend die Religion in ihrem eigensten ursprünglichen Sinn sichtbar und verständlich wird, ohne dass nun der Weg weiter fortgesetzt werden könnte, nämlich aus dem Raum der Religion nun noch einmal hinein in den Bereich der Metaphysik. Aus der Religion führt kein Weg in die Metaphysik, sondern die Religion bildet so etwas wie den krönenden Abschluss der Moralität, die in sich selbst fundiert und gegründet ist, aufruht auf dem einzig intelligiblen Faktum des moralischen Gesetzes. In diesem Sinne hat Kant sich bemüht, so etwas wie einen kritischen Humanismus zu entwerfen. Und auf dieser Spur folgte ihm Fichte, wobei bei ihm schon durchaus bemerklich wird, wie aus diesem transzendentalen Idealismus allmählich so etwas wie eine neue ethische Metaphysik an den Tag tritt, in dem einen Punkt jedenfalls sich anzeigend und abzeichnend bereits, dass nämlich die von Kant noch in Anspruch genommene eigene und mit dem Moralgesetz nicht zu identifizierende Existenz Gottes von Fichte als eine Verdoppelung der ursprünglichen moralischen Gewissheit verstanden und erkannt wird. Denn er ist der Meinung, dass dieser praktische Rückschluss auf die Existenz eines höchsten Wesens immer schon unter der Voraussetzung der unbedingten Verbindlichkeit und Gewissheit des moralischen Gesetzes steht und dass dieser Gewissheit durch die neue Forderung eines absoluten Seins Gottes nichts an Bedeutung und nichts an Gewicht hinzugefügt wird. Insofern ist die Annahme von Gott als einem Wesen jenseits der moralischen Ordnung eine überflüssige Annahme, eine entbehrliche, und es genügt zur Umschreibung der Einheit von moralischem und religiösem Bewusstsein, dieses beides zusammen zu definieren und zu bestimmen, als den Glauben an eine moralische Weltordnung, in der das Gute der Tat nicht verloren geht, sondern seine Entsprechung im Guten des Seins findet, also ein Zusammenhang gewissermaßen der moralischen Entsprechung und Äquivalenz zwischen Verhalten und sich Befinden. Dabei hat Fichte noch, das war der Punkt, der zuletzt noch angedeutet wurde, hat Fichte noch festgehalten an der substanziellen Identität von Moral und Religion und diese Religion als Moral gegründet auf die Eigenart der praktischen Vernunft des Menschen. An diesem Punkt brach dann der junge Schleiermacher energisch gänzlich mit der Herkunft aus der Aufklärung, indem er diese wesenhafte Gleichheit von Moral und Religion strikt in Abrede stellte und die These von der Selbstständigkeit des religiösen Wesens gegen eine metaphysische wie gegen eine moralische Überfremdung in seinen berühmten Reden von 1799 verfochten hat, ohne allerdings die Erkenntnis Fichtes an dem Punkt preiszugeben, dass die Gottesvorstellung nicht zur Natur und zum innersten Wesen von Religion hinzugehört. War Fichte noch in dem sogenannten Atheismusstreit zutiefst beunruhigt über diesen Vorwurf des Atheismus, der für ihn gleichbedeutend war mit dem Vorwurf der Religionslosigkeit, so kann sich der junge, romantisch gesinnte Schleiermacher in Berlin in der Umgang und Verkehr mit Schlegel über diese Besorgnis bereits nach gerade lustig machen. Die Frage des Seins Gottes ist für ihn zu einer schlechthinigen Quantität negligabel geworden. Und er kann voller Spott das geradezu delegieren an das Reichsgericht zu Wetzlar. Das möge dann einmal eine verbindliche Definition über das Sein Gottes für alle öffentlichen Lehrer der Religion und Moral herausgeben, damit darüber kein Streit mehr sei. So gleichgültig und belanglos ist ihm diese Frage geworden, dass er sie höhnisch diesem Institut überantworten kann, denn von dieser Vorstellung wird in keiner Weise das innere Leben und die Wirklichkeit von Religion und Frömmigkeit in uns tangiert. Ob man sich einen persönlichen Gott jenseits des Universums vorstellt oder ob man sich nur Gott im begleitenden Bewusstsein mit dem unmittelbaren Gefühl des Zusammenhangs mit dem Universum vergegenwärtigt, das ist eine Frage der Fantasie, eine Frage der Einbildungskraft, nicht aber eine Frage ursprünglichen religiösen Erlebens und Empfindens. Sodass man bei Schleiermacher den Punkt erreicht hat, wo die Religion als eine Religion ohne Gott, wenn Sie so wollen, als eine atheistische Religion, durchaus konzipiert und ernst genommen worden ist, wobei das Besondere, die Pointe, noch darin besteht, dass Schleiermacher, indem er die Einheit von Religion und Moral negiert hat, damit auch negiert hat, die Möglichkeit von so etwas wie einer natürlichen Religion als der eigentlich wahren Religion. Wahre Religion gibt es für Schleiermacher und das unterscheidet ihn ebenso wie die Behauptung der Eigenständigkeit des Wesens der Religion von seinen Vorgängern. Wahre Religion gibt es nur in der Weise der positiven Religion, nicht aber in der Weise der natürlichen Religion, die nichts anderes ist als ein Reflexionsprodukt des Rationalismus der Aufklärungsepoche. Eine reine Einbildung, eine Chimäre des abstrakten Verstandes, aber keine echte, lebendige, den Menschen berührende und angehende Wirklichkeit. Diese Wandlung bei Schleiermacher in der Fortführung der Linie von Fichte hat das eine mit dieser fichtischen Position jedenfalls gemeinsam, dass wenn an das Unbedingte und das Absolute, wenn an das Göttliche gedacht wird, dieses Göttliche als unabtrennbar vom Ensemble aller wirklichen Dinge in dieser Welt verstanden wird. Gott und Welt als das Insgesamt der endlichen Dinge sind nicht voneinander zu separieren. Und man kann sich nicht einen Gott ohne Welt im Ernst denken, wie man eigentlich auch nicht die Welt als die Gesamtheit der Wirklichkeit denken kann, ohne das Zusammenhaltende und Vereinigende, Unbedingte und Absolute zu denken. Wobei mit Denken hier die nachträgliche, reflektierende, begriffliche Verdeutlichung eines ursprünglichen, unbegrifflichen Bewusstseins gemeint ist. Was sich in dieser These von der Unabtrennbarkeit des Gottesgedankens und des Weltgedankens abzeichnet, hat dem jungen Schleiermacher der Hofprediger in Berlin, Sack, ein bekannter, geschätzter Neologe seiner Zeit, hat es ihm zum Vorwurf gemacht, dass nämlich hier Schleiermacher wiederum auf dem Altar der Spinoza-Verehrung sein Opfer dargebracht habe. Das war der Vorwurf, der erhoben wurde, dass hier noch einmal Spinozismus auflebt. Und in der Tat ist die Konzeption und die Grundstellung der Reden nicht nur in dem Sinne als eine spinozistisch Verdächtige zu kennzeichnen, weil Schleiermacher an einer Stelle der Reden ausdrücklich auf Spinoza Bezug nimmt, sondern das Entscheidende und Wesentliche dürfte in der Tat sein, dass die Kategorie des Universums, wie sie von Schleiermacher konzipiert ist, das Moment der Einheit und das Moment der Gesamtheit so in sich zusammenfasst, dass tatsächlich die klassische, spinozistische oder pantheistische Grundauffassung darin ihren verbindlichen Ausdruck, ihre verbindliche Umschreibung findet, wenn anders mit dem Element der Einheit das göttliche, einigende Urwesen gemeint ist und mit dem Moment der Gesamtheit die Fülle der Hervorbringungen und Darstellungen und Darlegungen dessen, was dieses Urwesen aus sich heraus gesetzt hat. Und dieses letztere Moment hat tatsächlich seinen ausdrücklichen Niederschlag gefunden bei dem Mann, dem wir uns heute zuwenden wollen, bei Johann Gottfried Herder. Die Lebensjahre 1744 bis 1803. Herder steht und soll hier stehen paradigmatisch dafür, wie bei ihm, diese Tradition der Philosophie Spinozas aus der abstrakt-naturalistischen Fassung, die gewissermaßen rein geometrisch angelegt war, einen Umbruch erfährt in Richtung einer gewissen, wenn ich so sagen darf, Dynamisierung aus einer statischen Konzeption, die in geometrischen Verhältnissen sich die Einheit und Ganzheit der Wirklichkeit vorzustellen bemüht ist, wird bei Herder in der Aufnahme von leibnizischen Gedanken die Vorstellung eines ungeheuren, eines riesigen Systems von lebendigen, in Wechselwirkung begriffenen Mächten und Kräften gedacht. Nicht mehr geometrisch, nicht mehr die Mathematik oder die Geometrie ist so etwas wie die Grundwissenschaft zum Verständnis des Ganzen, sondern die Dynamik, die Lehre von Kraft und Bewegung. Sie ist das Grundmodell und die Grundfigur, nach der und mit deren Hilfe diese Wirklichkeit in ihrer Totalität mindestens einigermaßen in der Richtung jedenfalls vorgestellt und gedacht werden kann. Bei ihm, bei Herder, ist gewissermaßen eingetreten so etwas wie eine Umsetzung der Raumvorstellung des Universums in eine Zeitvorstellung des Universums. An die Stelle des Nebeneinander, des ruhenden Nebeneinanders, ist die Vorstellung eines bewegten Nach- und Miteinanders getreten und die Kategorie des Prozesses und des Werdens ist die entscheidende, die offenbar nun auf alle Möglichkeiten der Veränderung in dieses Kosmos bezogen ist. Dabei stellt nun diese Auffassung von Herder eine charakteristische Abwandlung jener Traditionslinie dar, die, wie wir zuletzt bei Fichte gesehen haben, in einer bestimmten universalen Moralität oder in einer Vorstellung von moralischer Weltordnung ihren Niederschlag gefunden hat. Was bei Fichte auf der Ebene der moralischen Reflexion eingetreten ist, nämlich die Einziehung des Gedankens einer selbstständigen Gottheit zugunsten einer umfassenden moralischen Weltordnung, das hat bei Herder auf der Ebene noch des Natürlichen, des Bewegten und realen Seins stattgefunden. Man könnte sagen, bei ihm wird gewahrt die Realität, die im Spinozismus indentiert wird. Mit ihm teilt jedenfalls Herder den Charakter des Realismus im Unterschied zu Fichte, der demgegenüber gewissermaßen die idealistische Variante des Spinozismus darstellt. Gegenüber dieser idealistischen Gestalt des Spinozismus bei Fichte, die realistische Gestalt bei Herder, wobei das unterscheidende Element zwischen ihm und Spinoza eben das Element von Dynamik in der Gesamtkonzeption ist, die bei Spinoza jedenfalls nicht ausdrücklich so mitformuliert worden ist. Und bei dem jungen Schleiermacher wird man sagen können, dass diese Momente in charakteristischer Weise zusammengeraten sind, sowohl der moralische Idealismus spinozistischer Form als auch der realistische Typus, wie er bei Herder vorliegt, denn so gewiss Schleiermacher größten Wert darauf legt, dass die Religion nicht mit der Moral identisch ist, so gewiss ist ihm, dass die Religion als ihre nächste Folge und Konsequenz die Moralität hat, sodass bei ihm, wenn ich so sagen darf, eine Art von Realismus-Idealismus-Konzeption vorliegt, auf realistischer Basis, auf realistischer, modifizierter Basis des Spinozismus, erhebt sich und setzt sich fort die idealistische Version, die aus der Überlieferungsgeschichte des deutschen transzendentalen Idealismus von Kant über Fichte bei Schleiermacher angekommen ist. Bei ihm vereinigt sich, was für einen Mann wie Herder noch einen scharfen, unversöhnlichen Gegensatz bildet. Denn das gehört zu dem Eigentümlichen des herderschen Realismus, dass er in keiner Weise eine Möglichkeit der Vermittlung sieht zu dem von Kant und auch von Fichte vertretenen ethischen Spinozismus, wenn ich so sagen darf, der auf der strengen Unterscheidung von Natur und Geist basiert. Fichte ebenso wie Kant haben auf dieser Differenz als einer uneinziehbaren energisch insistiert zwischen dem Reich der Notwendigkeit, dem Reich der theoretischen Vernunft, des Wissens, des Erkennens der äußeren Natur und dem Reich der Freiheit, dem Reich der praktischen Vernunft, gibt es keine gemeinsame vermittelnde Größe. Diese beiden Dimensionen lassen sich nicht auf einen gemeinsamen Ursprung reduzieren und lassen sich auch nicht auf ein gemeinsames Telos und Ziel hin extrapolieren. Sondern hier muss die Differenz mit allem Nachdruck und aller Entschiedenheit festgehalten werden, wenn es nicht zum Schaden beider heillose Verwirrungen geben soll, die dann immer in Dogmatismus ausarten oder in Skeptizismus. Gegen diese Scheidung der beiden Reiche, des Reichs der Freiheit und des Reichs der Notwendigkeit, gegen den Unterschied von Physik und Ethik, hat Herder von Anfang an polemisiert und dabei Gebrauch gemacht von dem, was er in seinen Studienjahren in Königsberg bei dem vorkritischen Kant selbst gelernt hat. Er hat damals die Kollegs des jungen Kant in den Jahren, frühen 60er Jahren, gehört, vor allem die Darstellung und Darlegung der von Kant damals 1755 entwickelten Nebula-Hypothese, also über diese Kosmologie, wonach durch bestimmte Wirbelbewegungen des Urnebels allmählich sich der sichtbare Kosmos gebildet hat, und er hat zur Interpretation und zur Aufstellung dieser These reichlich und guten Gebrauch gemacht, übrigens von der Physik Newtons, und damit eine Theorie entwickelt, die durchaus auch heute noch wert ist, dass man sie diskutiert. Jedenfalls wird man keine Kosmologie heute entwickeln können, ohne an dieser Frühschrift von Kant sich jedenfalls mit zu orientieren. Und Herder hat diesen Gedanken des allmählichen Entstehens und sich Bildens der sichtbaren Form aus einem ursprünglichen, wenn ich so sagen darf, Energienebel, diese Theorie hat Herder zeitlebens als eine die Gesamtvorstellung von Wirklichkeit bei ihm leitende übernommen und zunehmend ausgebaut und entwickelt. Er hat nicht mitvollzogen den Übergang Kants aus seiner metaphysischen oder naturphilosophischen Periode in die des transzendentalen Idealismus. Herder hat gewissermaßen von dieser Wende Kants keine Notiz genommen, sondern zeitlebens stand vor ihm bestenfalls bis zuletzt, bis in die 80er Jahre, vor Augen der junge Kant. Und umso entsetzter war er, als ihm von Kant Widerspruch entgegentrat gegen seine Geschichtskonzeption, die gerade auf diesem Zusammenbinden von Natur und Geist, von Physik und Ethik bedacht war. Diese Vereinigung, die Herder vorschwebte, hat bei ihm mannigfachen Ausdruck gefunden und eine der markantesten Stellen etwa, die finden Sie in den drei Gesprächen über die Seelenwanderung. Ein kurzer Text aus dem Jahr 1782, wo er diese seine Vorstellung etwa auf die bündige Formel bringen kann. In der Natur ist alles mit allem verbunden und steht alles mit allem in einem innigen Zusammenhang. Geist und Natur, Moral und Physik. Und die Ethik, so kann er formulieren, ist nichts anderes als eine höhere Physik des Geistes. Zwischen Physik und Ethik kein qualitativer Unterschied, sondern lediglich ein Unterschied der Gradation, wie er sagen kann, ein gradueller Unterschied. Und es ist die Eigenart der in der Natur laufenden Prozesse, dass diese Bewegungen sich vollziehen aus den früheren und unfertigen Stufen in die höheren und fortgeschrittenen Stufen. Die Werke, die hier in Betracht kommen für Herder, sind, ich möchte sie nicht alle nennen, sondern nur aus der letzten Periode, die wesentlichen. Das vielleicht noch vorweg. Im Allgemeinen teilt man die Perioden, die Schaffenszeit Herders in etwa drei große Perioden ein. Das wäre einmal die Zeit von 1762, dem ersten Aufenthalt in Königsberg, bis 1771. 1771 hat er den Weg nach Bügeburg angetreten und dort das Amt des obersten Geistlichen in diesem Fürstentum übernommen und sich jedenfalls 5 Jahre lang redlich und wacker geplagt und geärgert mit diesem Mini-Despoten, der ihm da entgegentrat. Und die letzte Schaffensperiode, die mit 1776 beginnt, mit seiner Übersiedlung nach Weimar und dem Kontakt, den er dort für einige Zeit jedenfalls sehr intensiv mit Goethe gefunden hat, vor allem in den Jahren von 1783 bis 1788. Und in diese Zeit fallen dann auch tatsächlich die großen, die wichtigen, die für seinen Standpunkt vielleicht markantesten Schriften und Arbeiten von ihm. Und aus dieser Zeit wären vor allem zu nennen eine Schrift, in der er noch einmal zusammenfasst, das, was ihm in Bügeburg in der Hauptsache am Herzen lag. Wenn man grob charakterisieren will, könnte man sagen, die Bügeburger Zeit ist die eigentlich theologische Periode Herders. Dort war ihm offenbar das theologische Problem noch am brennendsten und stand ihm am nächsten. Und er trug sich damals auch mit dem Gedanken, einen Lehrstuhl für Theologie an der hiesigen Universität zu übernehmen. Und er hat das dann doch nur deshalb nicht getan, weil man der Auffassung, jedenfalls Hannover war der Auffassung, dass dieser Mann nicht ganz koscher in der Lehre sei und man hatte dann eine Kommission angesetzt, die ihn examinieren sollte auf seine Rechtgläubigkeit hin, was den Unwillen dann wohl den Berechtigten von Herder erregte, und er hat dann darauf verzichtet, und in der Zwischenzeit hatte er bereits zweimal die Fühler ausgestreckt, und er hat dann diese Berufung nach Weimar angenommen als Generalsuperintendent in dem dortigen kleinen Staat. Sicherlich befürwortet in der Hauptsache, auch von Goethe, aber ebenso energisch von der Fürstenmutter, die eine Art von Gegenkreis auch gegen Goethe und dessen etwas lockere Lebensart eingerichtet hatte und hoffte, in Herder einen tüchtigen Bundesgenossen zu finden. Das war aber offenbar in die Rechnung auch nicht ganz auf. Jedenfalls aus der Bückeburger Zeit sind erste Anregungen noch, sind noch Anregungen da, die er in Weimar verarbeitet hat. Und diese Schrift ist empfehlenswert für alle auch heute noch zu lesen, nämlich die Briefe, das Studium der Theologie betreffend. In der Art war die Absicht, die dabei verfolgt wurde, die Erstellung eines theologischen Lehrbuchs in einer neuen und den Denkeigentümlichkeiten der Gegenwart gerechter werdenden Form, als dies in den herkömmlichen Kompendien und Handbüchern der Fall gewesen ist. In diesen Briefen, das Studium der Theologie betreffend, hat er, was vielleicht am stärksten hier zu beachten ist, vor allem entwickelt seine hermeneutischen Grundsätze, wie die Bibel recht auszulegen sei, und hier das Prinzip aufgestellt: menschlich müssen wir die Bibel verstehen und lesen. Die Bibel muss gelesen werden wie jedes Buch, das von Menschen für Menschen geschrieben ist. Menschlichkeit ist das Prinzip der Hermeneutik der Schrift, wenn sie denn in ihrem eigentlichen Sinn recht soll verstanden werden können. Und des Weiteren, was daraus folgt, für ihn jedenfalls, ist, dass wenn die Schrift wirklich nach der Regel der Menschlichkeit verstanden wird, auch dies herauskommt, dass der Glaube, der sich auf diese Schrift einlässt, seine erste und ursprüngliche Wurzel hat in dem Zutrauen zu der Wirklichkeit der in der Schrift erzählten Geschichte. Die historische Faktizität, auf die Fakta, ist es, die den Boden abgeben, auf dem der Glaube sich zu erheben hat. Und wenn die Gewissheit über die Tatsächlichkeit der darin berichteten Geschichte hergestellt ist, dann ergibt sich auch die Gewissheit des Zutrauens zum Buchstaben der Überlieferung und des Weiteren zu dem Geist, der sich bildend in diesen Schriften für die Gegenwart ausspricht. Die Gewissheit über die Wirklichkeit der geschehenen Geschichte aber ist nur zu eruieren und zu gewinnen, wenn von dem bloßen Stückwerk auffassen abgekommen wird und man die da geschilderten Ereignisse in ihrer inneren Pragmatik, in ihrem inneren Zusammenhang, in ihrer Verknüpfung auffasst, und dann wird die Auffassung des Gesamtverlaufs und die Auffassung der inneren Zusammengehörigkeit der einzelnen Begebenheiten auch die Gewissheit über die Wirklichkeit dieser Begebenheiten hervorbringen. Deshalb muss zuerst die Geschichte Israels, die Geschichte der Hebräer, in ihrer inneren Pragmatik dargestellt, aufgefasst, verstanden werden, sodass die Geschichte Jesu sich als die organische Anschließung an diese Geschichte Israels auffassen und verstehen lässt. Und dann erfolgt auch die Rechtfertigung des Wahrheits- und Wirklichkeitsanspruchs, etwa in der Geschichte Jesu, wenn von seiner Auferweckung, seiner Auferstehung erzählt und berichtet wird. Dass der Sinn dieser Wirklichkeit ergibt sich aus dem Sinn des Zusammenhangs der Gesamtgeschichte. Und wenn diese Wirklichkeit sichergestellt ist, dann hat auch diese Schrift den Ausweis erfahren, dass es mit ihrer Göttlichkeit nicht ein schlechter Schein einfach ist. Die Überzeugung von der Faktizität der in der Bibel erzählten Geschichte ist zugleich die Begründung des Glaubens an die Göttlichkeit dieser Überlieferung und zugleich die Gewissheit, dass der göttliche Geist dieser Überlieferung auch die Prägekraft für gegenwärtiges Bewusstsein und gegenwärtiges Leben noch immer hat und behält, so gewiss der göttliche Geist unvergänglich damals wie unvergänglich heute ist und geblieben ist. Das wäre in grob das hermeneutische Modell, das von ihm angestrebt wird in den ersten Briefen. Der zweite Schwerpunkt ist zu sehen, und das leitet schon über zu dem nächsten, der zweite Schwerpunkt in der Eigentümlichkeit der Gottesvorstellung, die er hier in der Schrift, in der christlichen Überlieferung wahrnimmt. Denn hier meint er nicht nur den Monotheismus, den schon immer auch die Aufklärungsphilosophie an dem Christentum gerühmt hat, zu entdecken, sondern eben auch diese Unzertrennbarkeit von göttlichem und weltlich-menschlichem Sein. Das Dogma von Jesus Christus ist ihm geradezu der Inbegriff der Unzertrennbarkeit von irdischem und himmlischem, von göttlichem und menschlichem Sein, von Gottheit und Welt, was in der Zwei-Naturen-Lehre der Christologie in einer chiffrierten Form ausgesprochen ist die Überzeugung, die nicht auf diese eine Person beschränkt ist, sondern die Überzeugung, die umfassend ist gegenüber aller begegnenden innerweltlichen Realität. Alles in dieser Welt ist durchwirkt von der einen göttlichen Ur- und Grundkraft, und das Einzelne ist von diesem umfassenden Ganzen so wenig zu trennen, wie das Ganze in einer isolierten Vorstellung adäquat gefasst werden könnte. Und Jesus Christus ist für ihn der Lehrer dieser religiösen Auffassung von Welt und Leben in dieser Welt. Er ist derjenige, der gerade ebenso wie die Schrift in seiner ganzen Menschlichkeit aufgefasst und verstanden werden muss und werden will. Ihn zu einer Gottheit, ihn in Isolierung zu einer Gottheit zu hypostasieren, ihm allein göttliche Natur beimessen zu wollen, das meint Herder, ist gleichbedeutend mit der Verwandlung der Wirklichkeit Jesu in ein gespenstisches Fantasieprodukt, ist die Erzeugung eines Aberglaubens, unter dem in der Tat das Christentum in der Geschichte gelitten hat, der aber mittlerweile als ein schlechter Aberglaube tatsächlich durchschaut werden konnte und deshalb jetzt seinem Ende entgegenzuführen ist. Christus ist das Symbol der Einheit von Gott und Welt und wird nur recht erkannt, wenn er in dieser seiner symbolischen Funktion aufgefasst und verstanden wird. Dann erwacht im Menschen der bildsame Sinn gegenüber dem göttlichen Urwesen, wie auch gegenüber den einzelnen Dingen in der Welt, die nicht mehr in ihre Isolierung und Vereinzelung und Entfremdung genommen werden, sondern nun verstanden werden in dem großen Lebensstrom, der ausgehend von dieser Urkraft alles durchdringt und alles umfließt. Und diese Auffassung, diese Vorstellung hat er dann, diese Gottesvorstellung, hat er dann explizit zur Formulierung gebracht in jener Periode, in der er sein fragmentarisch gebliebenes Hauptwerk vorgelegt hat, die Ideen zur Geschichte der Menschheit, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Diese Schrift ist in einem Zeitraum von fast 10 Jahren allmählich zusammengewachsen, ohne fertig zu werden. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Begonnen hat Herder an diesem Werk 1782 und der erste Teil erschien 1784, der vierte Teil 1791, der unfertige vierte Teil. Und in dieser Periode, als er an den Ideen arbeitete, hat er auch die vorhin angedeutete Schrift erscheinen lassen, in der er seine Auffassung von Gott und dem Absoluten dargelegt hat, im Anschluss an den in den 80er Jahren entbrannten sogenannten Pantheismus-Streit, von dem wir bereits gesprochen haben. 1782 ab 1782 war der Disput aufgetreten zwischen Jacobi und Mendelssohn. Und Herder wurde in diesen Streit durch Jacobi verwickelt, der sich gutachtlich an ihn gewandt hat mit der Bitte, diese seine Position zu überprüfen und gegebenenfalls Stellung zu nehmen. Das gab Anlass für Herder, neuerlich in ein Studium der Philosophie Spinozas einzutreten und dies gemeinsam mit Goethe. Offenbar wurde der Text gemeinsam gelesen, gemeinsam auch diskutiert, wie man damals anscheinend auch andere Probleme naturwissenschaftlicher, naturkundlicher Art gemeinsam erörtert hat. Und das Resultat bei Herder ist eine kleine Schrift unter dem Titel Gott, einige Gespräche, erschienen 1787. In dieser Schrift, in Form eines Dialogs angelegt, entwickelt er den Gedanken, den Grundgedanken, der auf einer Kombination der Idee des einen Seins mit der Idee einer Urkraft verbunden ist. Das eine, oder die eine Substanz, muss verstanden werden im Sinne einer ursprünglichen Kraft, die Gestalten hervorbringt und zugleich Gestalten in ihrer Wandlung hält, nie also endgültige, fertige Seinsgestalten heraussetzt, sondern immer nur durchgängige und transitorische Werdeformen aus sich entlässt und zugleich wieder in sich verschlingt. Dies ist die Eigentümlichkeit des absoluten göttlichen Lebens, dass es sich in einer unendlichen Vielzahl und Fülle von lebendigen, organischen Gestalten manifestiert, die zugleich wiederum die ganze Flüchtigkeit der bloßen Hervorbringung durch ein Absolutes an sich haben, sodass keine dieser Gestalten, wenn sie denn ihrem Wesen entsprechend existiert und da ist, an ihrem Vorhandensein, an ihrer Gegenwart unter allen Umständen festhalten will, sondern sich überlässt dem Strom, in dem das Vergehen und das Entstehen nur verschiedene Aspekte ein und desselben Werdeprozesses sind. Denn in diesem großen Geschehenszusammenhang der organischen weltbildenden Kraft gibt es keinen absoluten Tod, sondern nur Gestaltwandel. Tod ist nichts anderes als der Übergang in eine neue Form von Dasein, in eine neue Form von kraftmäßiger Wirkung und einer Weise des Sichgestaltens, die immer höhere Grade der Angemessenheit an sich hat gegenüber der erzeugenden Urmächtigkeit. Er hat diese Schrift ausdrücklich als eine Streitschrift auch gegen Jacobi formuliert und dabei seine Position in dem Sinne gegenüber Jacobi präzisiert, dass er mit ihm in dem einen Punkt einig ist, dass die Auffassung und Wahrnehmung des ursprünglichen göttlichen Wesens nicht eine Sache des demonstrierenden Verstandes, der schlussfolgernden, begreifenden Vernunft ist, sondern dass die Erfassung ein Akt von geistiger Anschauung ist. Er liebt den Ausdruck der Ahndung dafür zu gebrauchen. Man ahnt die Gottheit oder man ahndet sie inmitten der vielfältigen Form des äußeren Daseins und Lebens, aber man kann sie nicht begreifen und demonstrieren. Denn das höchste Gut, das die göttliche Urmacht den endlichen Wesen mitgeteilt hat, ist nichts anderes als das blanke Dasein. Und dieses Dasein als das höchste Gut der Gottheit ist auch dasjenige, was sie ohne Neid verschwendend an die Fülle der Einzelheiten mitgeteilt hat. Und diese Zusammengehörigkeit von gottheitlich Existenz hervorbringenden absoluten Wesen und der unendlichen Mannigfaltigkeit der Weltwirklichkeit, diese muss in ihrem Zusammenhang begriffen werden Und das heißt, dass Herder zwar mit Jacobi einig ist, wenn Sie so wollen, in der Idee der Irrationalität der Erfassung des gottheitlichen Wesens, aber uneinig ist in der Frage, ob dieses gottheitliche Wesen theistisch für sich vorgestellt und gedacht werden muss, oder ob es in seinem Zusammenhang mit der Welt aufgefasst immer nur in dieser Einheit begriffen und gedacht werden kann. Man könnte sagen, mit Jacobi ist er in der Haltung des Fideismus gegen den Aufklärungsrationalismus einig. Von Jacobi getrennt weist er sich in dem Punkt, dass er nicht die theistische Position Jacobis übernehmen kann, sondern vielmehr die Spinoza näherliegende pantheistische Auffassung vertritt, wenn darunter verstanden wird, nicht einfach eine platte Identifizierung von Gott und Welt, sondern wenn darunter verstanden wird, die Vorstellung der unzerstörbaren Einheit und Zusammengehörigkeit von Gott und Welt, so wie Einheit und Gesamtheit in einem universalen Total zusammengehören. Und diese letztere Position hat ihn dann auch seit den 80er Jahren zunehmend bei seinem alten Königsberger Lehrer und Freund Hamann in ein sehr schiefes Licht gebracht. Hamann hat sich seit den 80er Jahren zunehmend nach diesem Spinoza-Büchlein von Herder zunehmend von ihm distanziert, und zwar wegen seines, wie er sagt, seines Naturalismus. Und in der Tat wird man als Naturalismus in einem bestimmten Sinne bezeichnen dürfen, diesen Gedanken, dass Gott und Natur in einem unterschiedenen, aber gleichwohl unverbrüchlichen Zusammenhang miteinander verbunden sind. Hamann neigt in dem Punkt viel stärker zu Jacobi und möchte die Differenz zwischen Gott und Welt deutlicher zum Ausdruck gebracht sehen, als es bei Herder der Fall ist, wo Gott das große, umfassende und umgreifende aller Einzelheiten ist. Wenn Gott als die eine Urkraft verstanden wird, dann werden eben die Wirklichkeiten in dieser Welt zu nichts anderem als zu Äußerungen, zu Manifestationen dieses unbedingten und alles umgreifenden Einen. Jede Äußerung aber hat in ihrer Vereinzelung, da sie als Ausdruck und Äußerung des umgreifenden Einen zu gelten hat, das Moment der unzerstörbaren und unauflöslichen Individualität an sich. Die Einzelheit, die in der Welt mit dem Einen, in dem alle Welt gründet, verbunden ist und zusammengeht, diese Einheit von Einzelheit und Einheit macht das eigentümliche Wesen von Individualität im Sinne Herders aus, und diese Individualität ist derjenige Charakter, der die innerweltliche Wirklichkeit zutiefst kennzeichnet, sodass es ein Angriff gegen den göttlichen Ursprung und das göttliche Grundwesen selbst ist, wenn diese Individualität herabgewürdigt wird zu einer bloßen Besonderheit, die unter ein Allgemeines subsumiert werden kann. Wo dies passiert, greift der vereinerleihende Verstand in Rechtsame ein, wo er eigentlich nichts zu suchen hat. Und das gilt sowohl für den Bereich der Naturwissenschaft, wo Newton für Herder wie auch für Goethe zum Repräsentanten einer solchen vereinheitlichenden Naturwissenschaft geworden ist. Und auf der anderen Seite wird die Naturrechtstheorie der Aufklärung, Staatstheorie der Aufklärung, das praktische Pendant zu dieser unifizierenden, verstandesmäßigen Auffassung der Welt. Denn daran hat Herder zum Beispiel zeitlebens festgehalten, der Staat, so wie er existiert, ist im Grunde nichts anderes als die Übertragung des mechanischen Modells der mathematischen Naturwissenschaft auf den Bereich des Zusammenlebens der Menschen untereinander. Und deshalb ist der Staat ein schreckliches, die vitalen Interessen aller Menschen im Grunde herabdrückendes und unterdrückendes und zerstörendes, mechanisches, allgemeines, das unter keinen Umständen in den Rang erhoben werden darf, dass die einzelnen Menschen den Sinn und Zweck ihres Daseins etwa darin zu sehen hätten, Bürger eines Staates zu werden. An dem Punkt zum Beispiel der leidenschaftliche Widerspruch Herders gegen Kant, gegen Kants Geschichtsphilosophie, wenn Kant eben erklärt hat, dass es das Telos der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit sei, auf ein gerechtes Gemeinwesen, auf einen gerechten Staat hin sich zu entwickeln und auszubilden, sodass alle Menschen innerhalb eines gerechten Staatswesens allererst ihren Lebensraum finden und haben können. Hier meint Herder, werde das eigentliche, wirkliche Verhältnis, das besteht zwischen Einzelnen, zwischen Individuum und Staat, genau pervertiert und auf den Kopf gestellt. Denn in Wirklichkeit kann es sich nur so verhalten, dass dieses mechanische Institut des Staates eine Dienstfunktion hat und bestenfalls instrumentalen Charakter hat, mit Rücksicht auf die volle Ausbildung und Entwicklung aller individuellen Fähigkeiten und Neigungen, die in den einzelnen Menschen angelegt sind. Nur wenn der Staat nichts anderes ist als dies, hat er innerhalb des organischen Ganzen der Welt einen Sinn. Eine Position, ich wollte das zum Schluss nur erwähnen, eine Position, die Sie zum Beispiel auch bei dem zweiten großen Begründer des deutschen Historismus finden, bei dem jungen Humboldt in seiner Schrift von 1792 über die Grenzen des Staates, eine Schrift, die er damals noch nicht veröffentlicht hat, nur fragmentarisch in einzelnen Teilen, die aber eben genau auch darin ihre Spitze hat, dass der Staat keineswegs das Ideal menschlichen Lebens darstellt, keineswegs zum Zweck menschlicher Existenz erhoben werden darf, sondern nur gehalten werden kann in der untergeordneten Rolle des Mittels, das dazu dient, dass jeder Einzelne in einer ungestörten Weise zu seiner Selbstentfaltung gelangen kann. Und diese Idee der Individualität, der alles Mechanische zu dienen hat, diese Idee ist im deutschen Historismus zu einer zentralen Idee, zu einer Grundidee geworden, über Herder, über Humboldt hinaus, bis hin, vor allem dann auch bei Ranke, sich niederschlagend und ausdrückend, bis hin zu der Idee, der Vorstellung, dass die Geschichte der Menschheit nicht betrachtet werden dürfe mit Rücksicht auf einen dem gegenwärtigen Stand noch transzendenten zukünftigen Zweck, sondern jede individuelle Konstellation der Menschheitsgeschichte trägt ihren Sinn unveräußerlich in sich selbst. Ranke hat bekanntlich diese Auffassung auf die Formel gebracht, alle Zeiten sind unmittelbar zu Gott. Eine Formulierung, die von Herder genauso gut hätte stammen können, wie sie von Ranke stammt. Denn auch dies ist die Meinung Herders, dass jedes Einzelne, jede individuelle Konstellation in dieser Welt unmittelbarer Ausdruck, unmittelbare Äußerung der Gottheit und ihres einigen allgemeinen Wesens sei. Diese Individualitätslinie ist, wie ich meine, ein Element des deutschen Historismus, der in der Folgezeit noch in der Romantik seine Aufnahmen und Weiterbildung erfährt und der eben auch ein ganz wesentliches Konstituenz bildet innerhalb der Religionsauffassung von Steiermacher. Denn indem bei ihm die positive Religion als die allein wahre in Betracht gezogen wird, wird mit der Wirklichkeit der Religion das Moment der Individualität gesetzt, so wie das individuelle unmittelbare Bewusstsein seinen Inhalt hat bei dem Sein im Ganzen, bei dem Universum, sodass auch in dem Begriff der wirklichen, wahren Religion bei Steiermacher, so wie der Grundfigur schon bei Herder, das Moment der individuellen Wirklichkeit sich zusammensetzt aus der Einzelheit des menschlichen Bewusstseins und der Einheit des umgreifenden Universums, wo beides sich berührt, wo das Einzelbewusstsein eines Menschen und dieses eine umfassende, universale Sein, wo diese beiden Größen einander berühren, entspringt und entzündet sich der Funke der Religiosität und der Frömmigkeit. So kann er zum Beispiel in der berühmten zweiten Rede den Augenblick des Ursprungs und der Entstehung der Religion im Menschen auch schildern. Hier, meine ich, müsste geachtet werden auf diesen durchgängigen Zusammenhang, der im Geist des anhebenden Historismus waltet zwischen der Position, wie sie Herder vertreten hat, und der dann von Schleiermacher weitergetragen in die Zeit auch der deutschen Bewegung und der historischen Schule bei Franke wie auch in der Rechtsphilosophie. Ich möchte diese Linie hier nur andeuten und möchte sie später im Zusammenhang mit Hegel noch etwas aufnehmen. Zunächst aber möchte ich die letzten Stunden noch für Schleiermacher benutzen, und zwar in dreifacher Hinsicht. Erstens, was seinen Religionsbegriff anlangt, zweitens, was seinen Theologiebegriff anlangt, und drittens, was sein Verständnis von christlicher Religion in ihrer Besonderheit betrifft. Das wären die drei Punkte, die wir uns noch vergegenwärtigt hätten auf der angedeuteten Linie, ehe wir dann im neuen Jahr, so hoffe ich, ein neues Kapitel aufschlagen können.